Moin moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Sicherheitslücke. Heute live von der GI Sicherheit an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg und ausnahmsweise mit mir, Monina Schwarz vom LSI anstelle von Volker. Vor einigen Folgen haben wir über das kommende NIS II Umsetzungsgesetz geredet. Nun ist es da. Unter dem Motto NIS II, was nun, haben wir drei Gäste eingeladen. Bastian Fahrherr, der Leiter der Netzstrategie von Netzbetreiber Hamburger Energienetze, Marian Block, Referent für Kritissektoren Transport und Verkehr, Weltraum und Ernährung vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und Thomas Holst, geschäftsführender Gesellschafter der BT Nord Systemhaus GmbH. Herzlich willkommen. Dann der Blick in die Runde an euch. Stellt euch gerne der Reihe nach einmal kurz vor, wer ihr seid und wie euch NIS II im Arbeitsalltag betrifft.
Oh, ich darf anfangen, ja. Moin moin in die Runde. Mein Name ist Thomas Holz. Ich bin Geschäftsführer der BT Nord Gruppe. Wir haben Standorte in Husum, Flensburg und Hamburg und betreuen mittelständige Unternehmen im Bereich der Informationssicherheit und natürlich beratend in der Umsetzung der NIS II Richtlinie. Und das ist eben, was uns betrifft. Wir sitzen sozusagen direkt an der Front und dürfen jetzt mit Mittelständlern die Anforderungen des BSI umsetzen.
Das BSI wurde genannt dann?
Hi, ich bin Marian Block. Ich bin beim BSI in der Abteilung Cybersicherheit in der Wirtschaft, im Fachbereich Cybersicherheit bei kritischen Infrastrukturen. Und ich bin seit ungefähr 2 Jahren damit beschäftigt, im BSI so ein bisschen diese NIS II-Umsetzung für die Wirtschaft vorzubereiten. Wir versuchen ja sehr viel an Informationen herauszugeben für Unternehmen, damit das ganz gut funktioniert. Und natürlich haben wir auch eine andere Betroffenheit von NIS II. Wir sind ja auch als Einrichtung der Bundesverwaltung selber eine besonders wichtige Einrichtung. Und tatsächlich am 6. Januar, als das Portal dann live gegangen ist, hat dann unser ISB sehr stolz gesagt, dass wir die allererste Einrichtung waren, die sich im Portal dann registriert hat.
Ja, ihr habt es natürlich auch leicht gehabt. Ihr wusstet, was ihr machen müsst. Gut, dann zuletzt Bastian.
Ja, dann schließe ich gerne ab. Bastian Pfarrherr, ich darf die Netzstrategie bei den Hamburger Energienetzen leiten. Wir sind der Netzbetreiber hier in Hamburg für die Medien Strom, Gas und Wasserstoff. Das heißt, wir sind Betreiber kritischer Infrastruktur und sind natürlich in dem Zusammenhang von NIS II, aber auch allen Vorgängerregelungen betroffen und machen das jetzt auch schon seit mehreren Jahrzehnten, teilweise deutlich über 100 Jahre, wenn ich auf den Strom gucke. Und sind natürlich ein Unternehmen der öffentlichen Daseinsvorsorge. Strom bereitzustellen, Energie bereitzustellen, ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und dementsprechend ist natürlich unsere Betroffenheit relativ hoch, wenn es darum geht, Ausfälle jeglicher Art zu vermeiden und diese Lieferung von Energie sicherzustellen.
Gut, dann haben wir von euch allen einmal so die Runde. Jetzt ganz am Anfang die Frage, NIS II, warum? Also wir haben doch NIS I, also warum brauchen wir jetzt II oder waren wir davor unsicher? So in die Runde gestellt, diese Frage.
Na, vielleicht ganz klar, NIS I hatte eigentlich niemand auf dem Schirm. Und ich glaube, gerade NIS II, durch die ganzen Voraussetzungen und Verpflichtungen, die dahinter sind, ist das jetzt auch ein Thema. Und Informationssicherheit ist ein großes Thema. Und ich glaube, NIS I war auf dem Markt auf jeden Fall nie ein Thema, hat sich kaum ein Unternehmen für interessiert. Und NIS II hat jetzt einen anderen Hintergrund, einen anderen Druck und deswegen ist das jetzt wirklich ein großes Gesprächsthema.
Ich würde sagen, also wir in Deutschland haben natürlich mit dem ersten IT-Sicherheitsgesetz schon vor der ersten NIS-Richtlinie in diese Richtung sind aktiv geworden und das Ergebnis davon sind 10 Jahre Kritisregulierung oder knapp 10 Jahre Kritisregulierung, die wir seit 2015 haben. Und wenn wir schauen auf das, was die EU gedacht hat, was sich jetzt verbessern soll von NIS I zu NIS II, dann ist es halt diese große Veränderung sowohl horizontal als auch vertikal. Also horizontal, wir haben viel mehr Sektoren, die reguliert sind und vertikal, wir haben auch viel mehr Unternehmensgrößen von sehr kleinen mittelständischen Unternehmen bis sehr großen Weltkonzernen, die alle jetzt in die Regulierung reingefallen sind. Und in der Tat, also der Wunsch oder das Ziel von NIS II soll sein, dass wir übergreifend in der gesamten Europäischen Union bei allen diesen regulierten Unternehmen das Niveau der Cybersicherheit anheben. Und jetzt schauen wir mal, ob das gut funktioniert in den nächsten Jahren.
Ich würde auch tatsächlich nochmal einen Perspektivwechsel wagen und ein bisschen widersprechen. Also natürlich hatten wir auch NIS 1 schon auf dem Zettel und auch die Vorgängerregelungen, die nationalen Regelungen auf dem Zettel. Was wir allerdings feststellen, ist, dass sich auch Bedrohungslagen für uns geändert haben. Und deswegen ist es im Grunde nur folgerichtig, dass man diese Regelungen jetzt entsprechend erweitert hat beziehungsweise neu gefasst hat in NIS 2. Und weil letztendlich müssen wir einfach feststellen, dass gewisse Arten von Angriffen, die gab es halt vor 20 oder vor 30 Jahren nicht. Und die gab es auch vor 5 Jahren nicht.
Das heißt, für euch ist aus eurer Sicht das auch eigentlich eine Erleichterung, dass es das jetzt konkreter gibt?
Ja, die Verankerung, wir haben es ja eben schon gehört, ist breiter geworden und auch stärker im Management verankert, als das vorher der Fall war. Und wir hatten also davor keine Betroffenheit, ich sag's mal vorsichtig, der Geschäftsführung. Das ist jetzt in dem neuen Gesetz so angelegt. Das bringt natürlich eine andere Priorität im Unternehmen, wenn auf einmal die Geschäftsführung von solchen Dingen persönlich betroffen ist.
Das stimmt. Aber so an dich die Frage des BSI, was sind denn die 3 wichtigsten Neuerungen deiner Meinung nach, die NIS 2 mitbringt? So einen Punkt hatten wir jetzt von dir gehört, aber was sind das aus deiner Sicht?
Genau, also übergreifend kann man sich schon die Frage stellen, bringt es irgendwas, Cybersicherheit zu regulieren? Das große Problem, das wir haben seit 30, 40 Jahren ist, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass Leute auch quasi aus inhärenter, eigener Verantwortung sich denken, das wäre eigentlich eine gute Sache, wenn mir der Laden nicht abbraucht. Aber für NIS 2 hat ein paar Hebel, um dreimal herauszugreifen. Einerseits, hat es schon gesagt, die Rolle der Geschäftsleitung, die ganz klar definiert ist, also Verantwortung zu übernehmen für Risikomanagement und die Umsetzung von Maßnahmen zu überwachen. Wir haben die Geschäftsleitungsschulung, also dass die Geschäftsleitung so ein bisschen diese Rolle verstehen muss. Was müssen sie machen? Was müssen sie wissen, damit sie diese Rolle auch wahrnehmen können? Und wir haben natürlich auch eine Haftungsregelung für die Geschäftsleitung drin. Am Ende des Tages geht es darum, dass hier eine Verantwortung übernommen wird und wirklich gesagt wird, das ist eine Chefsache, Cybersicherheit ist wirklich was, das muss an oberster Ebene stehen. Das Zweite ist wahrscheinlich, dass wir diese Risikomanagementmaßnahmen für das gesamte Unternehmen hier in dem Gesetz stehen haben. Wenn man reinguckt, das sind alles keine neuen Sachen. Also es ist wirklich nichts, was total exotisch wäre oder irgendwie doll überfordern soll, sondern es sind sehr basale Informationssicherheitsmaßnahmen. Aber die müssen jetzt quasi umgesetzt werden. Wie gesagt, immer in Verankerung mit der Rolle der Geschäftsleitung, dass der jetzt gucken muss oder die gucken muss, wie kriegen wir das hin im Unternehmen. Und das Dritte ist, glaube ich, dass wir auch so eine Hebelwirkung haben durch die Mitverantwortung von Unternehmen in der Lieferkette. Und ich glaube, das in Kombination kann dafür sorgen, dass weit über diesen Kreis der betroffenen Unternehmen hinaus, das knapp 30.000 sind, geschätzt, dass das eine Wirkung erzeugt, die insgesamt zu dieser Hebung des Cybersicherheitsniveaus führen kann. Das ist zumindest die Hoffnung.
Gut, jetzt hast du so ein bisschen gemeint, das sind viele grundlegende Sicherheitssachen, die man vielleicht schon umsetzt. Deswegen jetzt an dich die Frage, so als großer Netzbetreiber, was ist das für ein operativer Aufwand, der da dazukommt? Oder ist das alles Sachen, die man eh schon gemacht hat?
Ja, also ich sag mal, in unserem speziellen Fall ist der zusätzliche Aufwand gar nicht so sehr groß, da wir eben diese Organisationsform mit Auditierung, mit Zertifizierung, mit allem, was dazugehört, im Unternehmen seit Jahrzehnten implementiert haben. Was wir allerdings jetzt vor der Brust haben, und das ist das, was du gerade angesprochen hast, dass wir uns natürlich auf diesen Lieferantenmarkt, den Dienstleistermarkt, mindestens genauso gut umgucken müssen, wie wir das bei uns selber tun. Und da entsteht tatsächlich ein Mehraufwand, weil wir natürlich in Beschaffungsprozesse gehen, die jetzt nochmal ein Auswahlkriterium mehr benötigen, als das vielleicht vorher der Fall gewesen ist. Wir haben das in Teilen vorher schon gemacht, wenn es also um kritische Bereiche des Unternehmens geht. Dieser Kreis wird jetzt größer und das führt natürlich an der Stelle zu einem etwas höheren administrativen Aufwand, aber ansonsten, was so die Rollen im Haus selber angeht, die sind angelegt und die funktionieren, da wird der Mehraufwand übersichtlich sein.
Okay, wenn wir jetzt sagen, okay, bei euch ist der Mehraufwand übersichtlich, wie ist das denn bei kleineren Unternehmen? Ihr beratet da?
Ja, es kommt natürlich ganz darauf an. Also wenn wir jetzt Unternehmen haben, die schon ein Informationssicherheitsmanagementsystem eingeführt haben, dann ist der nächste Schritt für die NIS 2, für das Mapping, ist gar nicht so groß. Also das ist relativ klein. An der Basis gibt es das aber nicht. Das heißt, die meisten Unternehmen, sag ich mal, in der Größe, dass sie auch schon ein wichtiges Unternehmen sind, ne, also mehr als 50 Mitarbeiter, mehr als 10 Millionen Euro Umsatz und in einem bestimmten Sektor dann tätig, naja, die überlegen sich erstmal die rein praktischen Dinge. Ne? Habe ich eine Multifaktor-Authentifizierung? Haben wir ein Backup-Konzept? Haben wir überhaupt einen Notfallplan? Und da fängt man dann an, erstmal aufzubauen und dann die Einführung von so einem ISMS. Das heißt, die allermeisten sind da noch nicht drauf vorbereitet. Die haben rudimentäre, gute IT-Sicherheitsinfrastruktur, Technologien am Start, also das hat alles ganz gut, hat sich gut entwickelt natürlich, aber natürlich die ganzen organisatorischen Maßnahmen fehlen. Ne? Also alles, was Dokumentation angeht, da fehlt es ganz oft. Ne? Und dann ist der Aufwand schon da und dann kommt auch die Überlegung, ne? Muss ich das überhaupt machen? Und dann gibt es Unternehmen, die beauftragen dann teure Anwaltskanzleien, die dann erstmal eine Prüfung machen, ja, ob sie denn überhaupt NIS 2 umsetzen müssen. Und wenn wir dann sagen, naja gut, das Geld, was du dafür ausgegeben hättest, hättest du ja auch in deine Informationssicherheit stecken können und in die Umsetzung. Ne? Dann wärst du eigentlich pari gewesen. Das heißt, das, was du hier ausgegeben hast. Und am Ende geht es doch um deine Informationssicherheit. Ne? Und das ist eben das, wo es drum geht, dass wir am Ende immer ein Stück mehr Cybersicherheit haben.
Das heißt, da fehlt bei vielen noch der Blick, was einem NIS 2 jetzt bringt, weil viele mehr Aufwand daran betreiben, da rauszukommen, sich da dem Ganzen einmal das Ganze zu durchleben, als das Geld und den Aufwand in die Cybersicherheit zu stecken.
Richtig.
Ja, man muss das aus meiner Sicht auch immer aus zwei Perspektiven sehen. Die eine Perspektive ist eben die, ich habe jetzt mehr Aufwand, ich muss jetzt irgendwie mehr tun, weil mich dazu jemand zwingt, ein Gesetz oder eine Regelung. Die andere Perspektive ist ja, ich kann ja dadurch mein Sicherheitsniveau steigern. Ich habe ja dadurch auch einen Vorteil. Ich muss eigentlich versuchen, aus solchen Situationen eher die Chance zu sehen als das Risiko und zu sagen, ich kann da was gewinnen, wenn ich das jetzt vernünftig mache.
Gut, dann haben wir jetzt einen Punkt, was ist mit den Unternehmen, die sich jetzt rausdefinieren wollen oder in dem Fall, oder was ist mit Unternehmen, die Kleinstunternehmen sind, die von der Regelung vielleicht gar nicht betroffen sein sollten? Vielleicht so ein kommunaler Abwasserunternehmer mit 5 bis 10 Mitarbeiterinnen, die aber wegen Betriebskosten mit irgendeinem zu großen Umsatz im Jahr dann doch drunter fallen.
Okay, also einerseits, was ja im Gesetz steht, ist eine, also der deutsche Gesetzgeber hat eigentlich, um die Anwendung, die Rechtsanwendung zu erleichtern, diese KMU-Definition der EU quasi ins Gesetz übernommen und hat dabei quasi von einer exklusiven, ausschließenden zu einer inklusiven, einschließenden, positiven Definition das gemacht. Am Ende sprechen wir aber über die gleiche Menge an Unternehmen. Wenn wir jetzt über einen, in diesem Fall, ne, du hast ein kommunales Abwasserunternehmen mit wenigen MitarbeiterInnen, die wahrscheinlich auch nicht geschult sind, die das nicht können, wo aber 10 Millionen Umsatz hinterhängen. Und dann muss ich sagen, okay, worüber sprechen wir? Wir regulieren bei NIS 2 ja nicht jedes Unternehmen, auch nicht jedes Unternehmen dieser Größe, sondern wir regulieren Unternehmen, die entscheidend sind für die Versorgungssicherheit der Bevölkerung einerseits und für ihre Wirtschaft, ihre Rolle für die Volkswirtschaft. Und da muss man dann sich schon die Frage stellen, okay, du hast jetzt 10 Millionen an Umsatz, die erwirtschaftet werden dadurch, dass bei VerbraucherInnen eben das Abwasser eben abtransportiert und versorgt wird. Und es ist wichtig, dass das passiert. Ne? Das ist für jeden absolut nachvollziehbar. Auch für einen Energieerzeuger, der vielleicht wenige und Mitarbeiterinnen hat, aber so viel halt an Umsatz erzeugt, dass das eben passiert. Da hängt er immer hinter, da sind ganz viele, die darauf angewiesen sind, dass das passiert. Und wir verstehen natürlich, dass es total schwierig ist, gerade für kleine Unternehmen, das zu machen und da auf so ein Niveau zu kommen. Aber auch da ist so, da muss man dann eben sagen, diese 10 Millionen Umsatz, die sind da, oder mehr oder wie auch immer. Und dann muss eben ein Teil davon investiert werden, Unter anderem vielleicht darin, dass man sich aufschlaut, dass man externe Berater hinzuzieht, dass man eben in der Lage ist, diese Maßnahmen umzusetzen. Weil, again, es geht nicht darum, ganz krasse, neue, crazy Maßnahmen umzusetzen, sondern wirklich basale Cybersicherheit. Das ist das, was da ist. Es steht nichts darin, was total neu ist. Und am Ende ist es auch egal, wenn ein Cyberangriff auch bei diesem kleinen Unternehmen stattfindet, die Konsequenzen trägt die Allgemeinheit, die Konsequenzen tragen die, die auf diese Leistung angewiesen sind. Und deswegen gibt es auch keine Alternative dazu. Deswegen ist wichtig, dass da was gemacht wird. Und es gibt für jeden die Möglichkeit, entweder durch Hinzuziehen von externen Ressourcen oder auch, dass man selber eben das auch als Aufgabe ernst nimmt, sich da entsprechend zu qualifizieren und dann besser zu werden.
Ja, also nach dem Motto grundlegender Brandschutz halt auf IT-Sicherheitsebene.
Ja, exakt.
Ja. Habt ihr Tochter- oder Subunternehmen, bei denen es nicht ganz klar ist, ob sie unter die Regelung fallen, wenn wir hier bei so ganz kleinen oder bei unklaren Gegebenheiten sind?
Die Unklarheit gibt es tatsächlich nicht. Letztendlich sind wir zum Teil an Tochtergesellschaften beteiligt, teilweise auch mit Mehrheitsbeteiligung, und letztendlich gelten die gleichen Anforderungen, weil sie eben auch in diesen kritischen Bereichen tätig sind.
Okay.
Das ist im Grunde kaum trennbar.
Gut. Wir hatten es vorhin mal kurz, da sind wir dann aber von einem Punkt zum nächsten gekommen, über Lieferketten. So. Wie sieht es denn jetzt mit den Lieferketten aus, wenn wir als Beispiel eine elektronische Schließanlage haben, die man jetzt irgendwie einbaut und jetzt müsste man das pentesten? Wie sieht das denn aus? Ist man da jetzt, du hattest es vorhin als Beispiel mit, man muss jetzt alles ausschreiben?
Das müssen wir sowieso. Wir sind ja ein Unternehmen der öffentlichen Hand. Wir sind eine Tochter der Freien und Hansestadt Hamburg. Das heißt, wir sind an die Vergaberichtlinien der Stadt gebunden. Wir schreiben grundsätzlich jede Art von Vergabe aus. Die Frage ist, in welchem Rahmen, ob man das jetzt als, ich sag mal, beschränktes Angebot macht und drei Dienstleister anfragt oder ob man das europaweit veröffentlichen muss und da letztendlich einen riesengroßen Prozess draus baut. Das hängt von der Wertgrenze ab, die ich beschaffen möchte. Aber im Grunde genommen machen wir bei uns keinerlei Direktvergabe. Das heißt, ich bin immer in einem Ausschreibeverfahren und muss einen Dienstleister, einen Lieferanten immer über dieses Verfahren finden. Und jetzt kann ich verschiedene Bewertungskriterien in dieser Ausschreibung formulieren. Der Preis ist natürlich ein relevantes Kriterium, das ist, denke ich, jedem klar. Man kann das aber auch noch verfeinern. Man kann über entsprechende Erfahrungswerte und über entsprechende Referenzen gehen. Man kann aber auch über bestimmte vorhandene Zertifikate und Sicherheitslevel gehen, die letztendlich dokumentierbar sind. Wichtig ist immer, dass man ein solches Verfahren transparent durchführt und vergleichbar durchführt. Das heißt, ich darf also nichts fordern, was im Grunde genommen nicht bewertbar, nicht messbar ist.
Ist es schwieriger geworden jetzt sozusagen durch NIS 2, dadurch, dass man jetzt höhere Anforderungen hat, oder wird es schwieriger werden, da jetzt in irgendeiner Form Dienstleister zu finden, die sich bereit erklären, diese Verpflichtungen einzugehen, die gestellt werden?
Wir rechnen eigentlich nicht damit. Wir rechnen eigentlich nicht damit, weil in dem Bereich, in dem wir, also bleiben wir mal bei diesem Beispiel der elektronischen Schließsysteme, da ändert sich ja unser Sicherheitsgedanke und unsere Sicherheitsphilosophie nicht, nur weil es jetzt NIS 2 gibt. Das ist das, was ich ja ganz am Anfang schon meinte. Wir sind ja im Grunde genommen sehr erfahren in diesen Regelungen und auch in den Vorgängerregelungen. Das heißt, die Philosophie ist die gleiche. Die Regeln heißen jetzt ein bisschen anders und vielleicht heißt auch das Zertifikat, was nachzuweisen, ist ein bisschen anders. Aber wir gehen nicht davon aus, dass jetzt, ich sag mal, aus 10 Anbietern plötzlich nur noch 2 werden, weil die anderen 8 sagen, ich möchte diese Anforderungen nicht bedienen oder ich kann sie nicht bedienen.
Das heißt also, wenn ein Lieferkettenelement so wichtig ist, dass man sich bisher schon drauf verlassen können musste, dass es gewisse Standards erfüllt wie ein Schloss, das irgendwie ja sicher sein soll, dann war das bisher genauso, wie es jetzt dann ist. Okay. Habt ihr bei euch irgendwie Erfahrungen mit Unternehmen, die da jetzt vielleicht Probleme mit haben, dass jetzt plötzlich mehr Anforderungen an sie gestellt werden als Lieferkettenteil?
Ja, das ist ein riesengroßes Thema und das ist auch eine sehr, sehr große Unsicherheit gerade auf dem Markt. Also dass ganz viele nicht wissen, wie gehe ich denn jetzt damit um? Ne, ich bin selber vielleicht nur ein kleines Unternehmen, habe aber eine spezielle Dienstleistung, ein spezielles Produkt, was ich aber gerne natürlich an meinen Kunden, der NIS2 reguliert ist, verkaufen möchte. Und jetzt gibt es entweder Ausschreibungsverfahren oder es gibt ein ganz normales Angebotsverfahren und dann kommen dann schon Anforderungen, okay, wir müssen ja eine Risikobewertung machen, wie sicher seid ihr denn als Lieferant, ne, in dem Scope des Produktes betrachtet, ne? Und ich habe bis jetzt noch kein Unternehmen gehabt, was gesagt hat, okay, dann suchen wir uns andere Kunden, ne? Sondern die haben gesagt, okay, was müssen wir denn tun? Ne? Und sie müssen natürlich nicht alles im NIS erfüllen, aber sie müssen natürlich zumindest einen Teil des Grundschutzes erfüllen, was sowieso ja eigentlich Grundlage sein sollte für jedes Unternehmen. Und das ist auch mal ein ganz guter Ansatz, dass wir eben mehr Informationssicherheit in die Unternehmen reinbringen können, die es eigentlich nicht müssten. Aber vielleicht auch langsam begreifen, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, dann geht mir halt auch irgendwo Geschäft verloren. Und das ist ja eben das, was so ein kleines Unternehmen antreibt.
Bei der Lieferkette, also im Gesetz steht ja, ich muss zu meinen unmittelbaren Lieferanten und Diensteanbietern, da muss ich eben das betrachten im Rahmen meiner Risikomanagementmaßnahmen. Hier ist immer noch ganz wichtig zu sagen, ich muss angemessene, wirksame und verhältnismäßige Risikomanagementmaßnahmen umsetzen. Das bedeutet, ich muss auch schauen bei meinen unmittelbaren Diensteanbietern und Lieferanten, wo gibt es da ein Risiko und ist das ein Risiko, das ich mitigieren muss, sollte, in welcher Form kann ich das tun? Das sind natürlich total relevante Dinge, die im Rahmen einer Risikoanalyse sowieso betrachtet würden. Auch wenn es nicht im Gesetz steht, ist es trotzdem wichtig, dass es da drin steht. Hier ist natürlich das die Gefahr oder zumindest das Potenzial, dass manche NIS2 betroffene Unternehmen da so ein bisschen übers Ziel hinausschießen und dann auch ein ISMS von ihrem Bäcker fordern, nur weil der morgens die Brötchen bringt. Das ist natürlich Mist, das ist nicht angemessen, ist auch nicht verhältnismäßig. Und da ist man dann so ein bisschen drauf, also letztlich kommt es drauf an, dass dieses Unternehmen sich überlegt, wo sind denn Abhängigkeiten, die ich habe? Und zwar Abhängigkeiten, die dazu führen könnten, dass bei mir ein Ausfall entsteht, dass bei mir ein Cybersicherheitsvorfall entsteht, dass ich nicht in der Lage bin, meine Dienstleistung zu erbringen. Und das muss dann adressiert werden. Und das kann adressiert werden über vertragliche Weitergabe von Pflichten. Aber auch hier wieder sollte das passieren in einer Art und Weise, die angemessen ist. Und die dem Risiko angemessen ist. Und es ist übergreifend wirklich die Herausforderung, und das ist, glaube ich, das, was den Unternehmen so schwer fällt. Es ist ganz viel wirklich eine Eigenverantwortung. Eine Eigenverantwortung an jeder Stelle. Sie müssen bei jedem Schritt wirklich sich selber überlegen, was ist denn jetzt gerade angemessen, wirksam, verhältnismäßig, was muss ich denn machen? Und sie müssen sich selber quasi sozusagen die Regeln geben, die sie dann selber einhalten.
Okay, das heißt, man soll es sinnvoll mit, ich sag mal, mit gesundem Menschenverstand, ist ja immer so eine schöne Formulierung, die Sicherheitsmaß oder die ein Auge für die Sicherheit haben, auch für die Lieferkette und die Elemente, die da drin enthalten sind.
Ja, nee, das, also ja, schon, aber du musst es auch nicht so nach Gefühl machen. Du machst ja eine Risikoanalyse und dann weißt du es ja ganz genau. Wenn du das vernünftig machst, weißt du ganz genau, wo das Risiko da entsteht, wenn du mit diesem Lieferanten oder diesem Dienstleister zusammenarbeitest. Weil du genau weißt, wo die Gefährdungen herkommen können, wie die Eintrittswahrscheinlichkeit ist für diese Gefährdung und wie hoch das Risiko ist, das daraus entsteht.
Wenn wir jetzt sagen, okay, das sind dann trotzdem vielleicht für manche Mehraufwände, auch wenn wir gehört haben, dass manches ja bisher sich eigentlich nicht viel ändert daran. Wie schätzt ihr alle die finanziellen und personellen Mehraufwände, die durch diese Veränderungen jetzt umzusetzen sind, ein? Kann man das irgendwie überhaupt, also schaffen es die Unternehmen überhaupt, Fachpersonal dafür zu bekommen? Jetzt, wenn man sich den Stellenmarkt anschaut für IT-Sicherheitsfachkräfte, ich meine, wenn man klein ist, muss man sich halt vielleicht externe Berater holen, aber ist das überhaupt machbar in der Größenordnung, die das jetzt vielleicht mit sich bringt aktuell?
Ich sag mal grundsätzlich ja. Und das ist natürlich auch zu quantifizieren. Also ich kann mir ja meine heutige oder die heutige ISMS-Organisation des Unternehmens angucken und welche zusätzlichen Menschen im Unternehmen mit beratenden oder anderer Art zertifizierenden Aufgaben betraut sind. das kann ich ja fassen. Also ich kann letztendlich sagen, okay, ich habe hier eine Menge X an Menschen, die damit beschäftigt sind, teilweise hauptamtlich, teilweise nebenamtlich beziehungsweise wenige Stunden im Jahr. Dem kann ich einen Euro-Wert geben, weil ich ja weiß, was diese Menschen verdienen. Und wenn ich jetzt feststelle, ich brauche mehr davon, weil sich die Regeln verkomplizieren, dann kann ich diesen Betrag natürlich auch ausweisen. Und dann kann ich damit bei der Geschäftsführung vorsprechen und sagen, hier Personalplanung, ich hätte gerne 2 FTEs mehr. Und dann gehe ich ins Recruiting. Und dann fangen teilweise die Probleme an, weil diese Qualitäten, die man dann sucht, sind rar. Das ist einfach so. Und wir haben bisher Glück gehabt, sage ich ganz ehrlich, als wie gesagt Unternehmen der Daseinsvorsorge, Betreiber kritischer Infrastruktur üben wir natürlich einen gewissen Reiz aus, sich dann auch in so einem Unternehmen mit solchen Themen zu beschäftigen. Aber wir sehen schon, dass Recruiting von solchen speziellen Fähigkeiten durchaus anspruchsvoll ist und immer anspruchsvoller wird.
Wie ist das so für kleine Unternehmen?
Unmöglich. Also wenn wir auf kleinere Unternehmen schauen, also kleine Unternehmen, 50 Mitarbeiter immer noch, also nicht bei den kleinsten Unternehmen oder bei sehr kleinen Unternehmen, die finden keine Leute. Also auch die öffentliche Hand findet keine. Ne? Also wir sind, sag ich mal, wenn ich mir auf den Anfragemarkt schaue, wie auch bei uns Anfragen reingehen, also wir sind über Jahre hinweg gut ausgebucht, ne? was das Thema Umsetzung angeht, auch was das Thema angeht, externen ISB zu stellen. Weder die öffentliche Hand noch kleine Unternehmen finden Mitarbeiter, die diese Qualifikationen mitbringen vor allen Dingen. Und vom Aufwand, wenn wir das mal sehen müssen oder jetzt auch mal besprechen, also wir reden ja davon, bei vielen erstmal von vorne anzufangen. Das heißt, erstmal ein ISS aufzubauen und da gehen ja schon, sag ich mal, so 20 bis 30 Manntage in so einem Jahr drauf, ne? Und das ist ja auch noch ein Prozess, der umgesetzt werden muss. Und wenn wir das mal für so ein Unternehmen, sag ich mal, mit 10 Millionen Euro Umsatz mal runterrechnen, ne? 30 Manntage an externe Beratung, das ist ja auch schon eine Summe, die erstmal investiert werden muss. Plus die ganzen technischen Maßnahmen noch, die dazukommen am Ende des Tages. Also für den kleineren Mittelstand ist das wirklich sehr, sehr schwierig. Bei größeren Unternehmen ist natürlich das ganze Recruiting einfacher, da sind andere Möglichkeiten, andere Mittel da. Ne? Es ist
einfach eine ganz andere Organisation im Hintergrund da, die letztendlich Staffing betreibt. Das muss man eben fairerweise sagen. Und wie gesagt, wir sind ein Unternehmen mit größer 2000 Mitarbeitenden. Da habe ich einfach eine ganz andere Organisation im Hintergrund, auf die ich zurückgreifen kann.
Gibt es da von BSI-Seite auch noch was hinzuzufügen? Oder habt ihr selber schon genug Probleme mit Fachkräften bei euch?
Also das Problem des Fachkräftemangels ist natürlich, ist da, ne? Also das ist auch so ein bisschen in der Binnenqualifizierung von InformatikerInnen haben wir das natürlich auch so, dass wir das Gefühl haben, dass sich viele InformatikerInnen nicht mit dem Thema IT-Sicherheit beschäftigen, sondern mit anderen Themen. Und das ist ein wir haben ein übergreifendes Thema, dass wir mehr Menschen brauchen, die das können. Mehr Menschen brauchen, die in der Lage sind, diese wichtigen Aufgaben wahrzunehmen. Am Ende ist, glaube ich, aber wichtig, dass wir in so eine Art, ich würde es mal nennen, Demokratisierung von IT-Sicherheit kommen. Und ich glaube, dass es auch durch die Regulierung wieder so ein Hebel sein könnte, weil es sind am Ende wirklich keine, also es ist, du brauchst keine krass ausgebildeten Leute, die 20 Jahre lang nichts anderes gemacht haben als irgendwelche Bleed-Code, sonstige Dinge oder ganz viel sich ausgebildet haben, irgendwelche ganz speziellen Qualifizierungen vorweisen können, ganz viele Zertifikate haben. Es ist wichtig, dass das viel mehr irgendwie in die Breite geht und zwar weit über diejenigen hinaus, die tatsächlich ITler sind. Es muss ein insgesamtes organisatorisches Umdenken stattfinden in Organisationen, damit einfach überhaupt das auf so viele Schultern verteilt werden kann. Weil es gibt gewisse Dinge, die müssen nicht InformatikerInnen tun, auch was Risikomanagement angeht. Und es ist total wichtig, und das steht ja auch im Gesetz, dass da eben so eine crossfunktionale multidisziplinäre Herangehensweise stattfindet, mindestens mal, dass die Geschäftsleitung und der ESB, dass die da sich da arbeitsteilig miteinander, aber das geht ja aufs ganze Unternehmen dann über. Also alle müssen miteinander verstehen, worum es da geht. Dann kann man zumindest so ein bisschen was abfedern von diesem Fachkräftemangel, der aber natürlich da ist. Ist völlig klar, kann man auch nicht verleugnen.
Das heißt, wie du die Hoffnung hast, dass NIS 2 auch ein bisschen einfach die IT-Sicherheit mehr in die Breite trägt, auch dadurch, dass zum Beispiel dann so ein bisschen für Unternehmen, die zwar nicht selber betroffen sind, aber irgendwie mit in irgendeinem Kontakt stehen zu anderen Unternehmen, dass so einen Zugzwang erzeugt, ist es dann auch so, dass es andersrum auch das Bewusstsein einfach für Sicherheit dadurch hoffentlich mehr in die Breite wächst von allen Leuten, wie wir ja auch wissen, dass im Auto ein Sicherheitsgut relevant ist, auch wenn wir jetzt nicht genau verstehen, wie Physik, also nicht vielleicht jeder berechnen kann, wie die physikalischen Kräfte auf den Körper einwirken in dem Moment eines Aufpralls. Aber wir wissen, ein Sicherheitsgut ist wichtig und das ist also sozusagen dann die Aussage, die du gerade gemacht hast, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass auch da das Sicherheitsbewusstsein einfach ein bisschen mehr in die Breite wachsen muss.
Ja, also wir sprechen ja viel über diesen Faktor Mensch und es geht tatsächlich nicht darum, dass alle in der Breite verstehen, worum es da am Ende geht, sondern eher um so eine insgesamte Sensibilisierung für das Thema. Das ist das eine. Aber das andere ist halt wirklich, dass wir versuchen, was diese Hebelwirkung angeht, dass wir wirklich schauen. Wir nennen im BSI, haben immer so diesen Slogan, NIS 2 als Chance für Change. Und das ist tatsächlich was wir hoffen, dass Unternehmen das nicht hauptsächlich sehen als, oh nein, jetzt muss ich ganz viel organisatorisch, bürokratisch irgendwie machen, sondern jetzt gibt es irgendwie also wirklich die Chance, Informationssicherheit mal strukturell anzugehen. Und ich hoffe, dass viele Unternehmen diese Chance dann auch nutzen und sagen, jetzt machen wir es mal vernünftig.
Wenn wir jetzt sagen, okay, das wäre der sinnvolle Weg, aber wir haben ja vorhin gehört, es gibt dann auch Unternehmen, das hattest du, glaube ich, Thomas, erwähnt, die sich lieber versuchen, Aufwand zu machen, damit nicht reinzufallen, als sich den Aufwand zu machen, sich um Sicherheit zu kümmern. Habt ihr da irgendwie, was so das Abwälzen von Verantwortlichkeiten angeht, so zum Beispiel im Rahmen von einer Cyberversicherung, was man ja schon mal gehört hat, habt ihr da Erfahrungen, was ist da, gibt es Unternehmen, die finanziell das gerne in die Hand nehmen oder da Ressourcen in die Hand nehmen, sich dagegen zu versichern?
Ja, die Cyberversicherer sind ein sehr, sehr großer Hebel, ne? Also ein Hebel für Informationssicherheit neuerdings. Das heißt, wenn ich mich versichern lassen möchte gegen Cyberangriffe, dann bekomme ich von der Versicherung einen sehr, sehr umfangreichen Fragekatalog. Ja? Und dieser Fragekatalog, der ist in den letzten, ich würde mal sagen, Dreivierteljahr gewachsen, also erheblich gewachsen, auch gerade in Bezug auf die Anforderungen einer NIS-2-Richtlinie. Und die Versicherer sind mittlerweile so weit, dass sie sagen, okay, Unternehmen, die jetzt genau in diese Richtlinie reinfallen, ja, also ab 10 Millionen Euro Umsatz oder Bilanzsumme, versichern die nicht mehr gerne. Das heißt, die Chance, eine Cyberversicherung zu bekommen, ist bei 50-50. Und wir haben jetzt gerade einen Fall gehabt, wo jemand bei dem Ausfüllen von diesem Fragebogen, ne, das hat der Geschäftsführer so gemacht, ja, und hat das so nach bestem Wissen und Gewissen, wie das immer so schön heißt, der hat ein paar Kreuze an der falschen Stelle gemacht, ne? Hab ich, ne? Und dann hat er natürlich einen Informationssicherheitsvorfall und die Cyberversicherung hat gesagt, nein, wir zahlen nicht, weil du hast diesen Fragebogen nicht richtig ausgefüllt, du hast bestimmte Maßnahmen nicht umgesetzt und das können wir auch nachweisen. Und dann ist das zur Klage gekommen und das Oberlandesgericht in Schleswig hat jetzt der Versicherung auch Recht gegeben. Insofern ist das ein Riesenthema. Ich sag mal, so eine Cyberversicherung kostet so ein mittleres Unternehmen zwischen 5.000 und 50.000 Euro jährlich. Ne? Da sind wir. Ne? Bei größeren Unternehmen können wir noch eine Null ranhängen. Aber das sind natürlich alles Voraussetzungen, die natürlich dazu führen, dass wir diese Hebel haben. Ne? Also der Versicherer sorgt schon dafür, wenn du versichert werden musst, dann musst du auch bestimmte technische und organisatorische Maßnahmen erfüllen. Ansonsten hast du nicht mal die geringste Chance, eine Versicherung zu bekommen.
Das heißt, man kann gar nicht alle Verantwortung abwälzen dadurch, weil man muss dann schon mal einen Standard erfüllt haben oder ein Grundgerüst erfüllt haben, bevor man sich überhaupt dahin begeben kann.
Absolut, ja.
Das ist ja auch beruhigend aus Sicht der Cybersicherheit. Gut, wenn wir jetzt sagen, wir führen jetzt flächendeckend NIS2 in absehbarer Zeit ein oder haben das in absehbarer Zeit dann eingeführt. Wie waren bisher die Statistiken oder die Zahlen von den Leuten, die sich schon gemeldet haben, von denen ihr es habt, bis im Vergleich zu denen, von denen ihr erwartet, dass sie sich melden für NIS2?
Also, ich habe jetzt noch mal geguckt. Das ist natürlich doll hochgegangen, kurz vor dem Ablauf der Frist. Wir sind, glaube ich, jetzt gerade bei knapp 17.000 von geschätzten 30.000. Das ist natürlich noch nicht ideal. Wir wissen natürlich trotzdem, also aus manchen Gründen, die auch gar nichts mit uns zu tun haben, die Betroffenheitsanalyse ist komplex. Die Art und Weise, wie die Authentifizierung im Portal funktioniert, ist auch nicht ganz einfach. Und wir denken, also wenn wir diese Kurve weiter denken, dann, also wenn man das so weiter denkt, dann sind wir in 8 Wochen da, ne? Also es würde auch nicht passieren, aber so grundsätzlich, es kommen immer noch mal mehr rein.
Okay. Ja. Gut, aber genau, wenn wir jetzt das also demnächst in 8 Wochen dann irgendwann flächendeckend eingeführt haben, was erhofft ihr euch alle davon in Bezug auf Verbesserung der Cybersicherheit, der Resilienz der Bevölkerung und auch vielleicht der Vereinfachung der täglichen Arbeit dadurch? Also ein bisschen hatten wir es gerade schon, aber gibt es da noch weitere Punkte, was ihr euch davon erhofft?
Ja, wir hatten ja schon so ein bisschen das Thema gestriffen, Multiplikatorfunktion. Und ich erhoffe mir jetzt so ganz persönlich, dass das Thema im Unternehmen auch einen gewissen breiteren oder größeren Stellenwert bekommt. Weil wenn wir jetzt über 2000 Menschen sprechen, die eigentlich fast alle täglich mit irgendeiner Art von IT umgehen, ob das jetzt ein Handy ist oder ein Laptop oder, dieses Denken in diese über 2000 Köpfe zu bekommen, das klingt so einfach, aber es ist tatsächlich ein Riesenthema. Und als wir uns hier im Vorgespräch getroffen hatten, da habe ich gesagt, hier, ich habe so einen Laptop dabei, wenn ich da einen USB-Stick reinstecke, dann explodiert er wahrscheinlich, weil unsere IT-Sicherheit sagt, USB-Sticks gehen nicht in unsere Laptops. Bis das der Letzte verstanden hat, dass das wirklich so ist und dass das nicht funktioniert und dass man das nicht machen soll, das war ein ziemlich langer Prozess. Und möglicherweise helfen ja jetzt solche Dinge und auch solche neuen Regelungen, solche neuen Gesetze, dass solche Prozesse in Zukunft etwas schneller gehen. Das wäre zumindest mein Wunsch und meine Erwartungshaltung.
Optimistisch, aber ja, warum nicht?
Also, das Ding ist, NIS2 lässt sich auch nicht einführen, ne? Du bist ja nicht fertig dann, ne? Du fängst dann an und hörst nie wieder auf, etwas zu tun. Das ist das Schöne daran, ne? Informationssicherheit ist eine Aufgabe, die du quasi die ganze Zeit machen musst. Du kannst nicht wieder aufhören. Es ist wie abnehmen, ne? Ganz schrecklich. Aber nein, es ist wirklich.
Das klingt jetzt sehr ermutigend für Leute, die
damit anfangen. Nein, aber das ist nämlich am Ende das Ding. Keine von den Maßnahmen ist, wie gesagt, ist mehr als basal. Es ist ganz viel einfach so, um dieses 80% an Sicherheit mit 20% des Aufwands zu erzeugen. Erfolgreich sind wir, glaube ich, wenn wir das als nicht als Pflicht sehen, sondern das ist wirklich eine Chance, das ist wirklich was, wo am Ende alle von profitieren, nicht zuletzt, wie gesagt, die Bevölkerung und die Wirtschaft insgesamt. Ich glaube, dass wir damit auch Erfolg gehabt haben, wenn wir das einfach mal anlegen, was bei Kritis war. Bei Kritis sehen wir über diese lange Zeit, dass stetig, langsam, aber stetig sich die Qualität der Nachweise, also der Informationssicherheit bei kritischen Infrastrukturen verbessert hat. Mängel werden abgestellt. Offensichtlich findet auch eine Sensibilisierung bei diesen Unternehmen der Daseinsvorsorge statt. Es wird stetig immer besser und ich glaube, das ist was im besten Fall auch bei NIS2 passiert.
Gut. Hast du noch Hoffnung oder Wünsche oder Erwartungen hinzuzufügen?
Ja, also für uns ist es erstmal sehr wichtig, dass die NIS2-Umsetzung kein reiner Papiertiger ist, sondern dass die Unternehmen auch etwas tun und das auch langfristig tun. Also dass Pentests auch gemacht werden und dass sie auch richtig gemacht werden. Ne? Und dass Wiederherstellungen überprüft werden. Ne? Also dass wir mal das Thema BCM uns anschauen, dass wir das Thema SOC uns anschauen. Ne? Wie reagieren unsere Geräte? Was machen wir an wirklicher Angriffsfrüherkennung? Ja, dass wir auch die technischen Dinge wirklich umsetzen und nicht nur dokumentieren. Ja, dass auch echte Cybersicherheit da ist. Und das ist so ein Thema, da streiten wir uns manchmal gerne auch mit Behörden, die das Ganze immer sehr, sehr gut dokumentiert haben wollen. Wir aber sagen, ja, aber wir machen das. Ja, wir sind schlecht im Dokumentieren, aber wir machen das richtig geil. Ja, wir machen richtig gute Pentests und sonst irgendwas, aber keiner von den Techies hat Lust, ihn zu dokumentieren. Ja, das ist immer so ein bisschen die Balance, die wir machen müssen. Und deswegen ist mein ganz klarer Wunsch, dass wir eine gute Handreichung bekommen vom Amt, ne, womit wir auch arbeiten können, ne, die uns helfen, ne, Dinge umzusetzen, dass die Unternehmen das einfach ein bisschen einfacher haben und wir eben unsere technischen Maßnahmen gut umsetzen können, damit wir eine echte Cybersicherheit auch bekommen.
Ja, fair, das klingt auch nicht verkehrt als Wunsch. So, jetzt nochmal so als Abschlussstatement vielleicht. Wir haben jetzt mal eine gute Runde geschlossen, einmal im Grob- und Schnelldurchgang über NIS2. Macht NIS2 uns jetzt sicherer oder ist es nur, wie du, das war ja ein bisschen schon in deinem Satz mit drinnen, ist es nur ein teures Feigenblatt oder macht uns das wirklich sicher? Weil wir Probleme, können wir Probleme umgehen damit und auf Versicherung verlagern? Also ein bisschen haben wir es eigentlich, glaube ich, schon beantwortet, ne? Also eigentlich haben wir ja schon jetzt gerade gehört, man kann durch Versicherungen das Ganze nicht wirklich umgehen. Man muss sich trotzdem an gewisse Sachen halten. Es ist die Hoffnung zumindest, dass es tatsächlich nicht nur auf dem Papier, sondern auch wirklich in der Praxis ankommt. Was habt ihr denn so jetzt als NIS2, jetzt geht's richtig los, als Abschlussstatement dazu? Vielleicht in umgekehrter Reihenfolge? Wer möchte anfangen, Thomas?
Ich habe es ja eben schon gesagt. Also ganz klar, mein Wunsch oder mein Ziel von NIS2 ist, also ich bin ein ganz, ganz großer Fan davon, weil das wirklich erheblich Bewegung in den Markt gebracht hat. Ne? Also wir haben vorher bei unseren Beratungen mal gesagt, hey, du musst mehr für deine Informationssicherheit tun. Und dann heißt es immer, ja, ihr wollt nur mehr verkaufen. Ja, so. Und jetzt dreht sich das langsam um. Das heißt, die Unternehmen sagen, oh, ich glaube, wir müssen doch mehr machen. Ja, wir haben ja einfach Anforderungen, die wir umsetzen wollen. Und ich bin ein großer Fan davon, weil mit einem Mehr an Informationssicherheit ist uns allen gedient. Ne? Weil jedes Unternehmen, was ausfällt, ist ein wirtschaftlicher Schaden, ist ein volkswirtschaftlicher Schaden, ist ein Riesenproblem. Und die Angriffe werden ja nicht weniger. Ne? Also gerade die Weltsituation spricht ja gerade absolut für mehr Cybersicherheit. Ne? Da müssen wir uns nichts vormachen. Und ich kann nur noch mal wiederholen, es darf kein Papiertiger sein. Wir müssen das wirklich in der praktischen Umsetzung haben und es muss ein permanenter Prozess sein, wo alle, Stakeholder auch in einer guten Kommunikation miteinander sind. Weil das fehlt sehr oft, dass eben die Beteiligten nicht miteinander sprechen. Und das ist mein großer Wunsch dabei.
Kommunikation, schwierige Sache. Immer, aber hoffen wir mal. Was ist denn dein Abschlussstatement oder dein Statement dazu jetzt?
Fürs BSI ist immer schon mehr Cybersicherheit, Staat, Wirtschaft und Gesellschaft für alle immer, egal ob reguliert oder nicht, alle sollen mehr machen. Und dass es NIS2 jetzt gibt, ist ein Versuch, eben dieses grundsätzliche Problem zu lösen, dass wir das Gefühl haben, aus welchem Anspruch auch immer, machen Unternehmen nicht genug, um sich selber zu schützen, obwohl die Gefahr wirklich real ist. Und auch die Gefahr für ihr wirtschaftliches Übernehmen ganz, ganz klar da ist. NIS2, das löst es alleine nicht. Ne? Das ist einfach, das formalisiert Regeln, die es eigentlich schon gibt oder die es zumindest geben sollte. Was wir jetzt als Aufgabe haben, ist das wirklich in Leben zu gießen. Und da, again, es geht darum, das gemeinsam zu machen. Wir als BSI machen das sehr, sehr intensiv, dass wir wirklich ganz intensiv in Kontakt gehen mit der Wirtschaft, dass wir versuchen wollen zu verstehen, was brauchen die und wie können wir das machen, dass sie bei dieser Umsetzung bestmöglich betreut sind oder unterstützt sind. Wir haben natürlich nur begrenzte Möglichkeiten. Wir können nicht bei jedem hinfahren und ihm quasi, also unsere Präsidentin Claudia Plattner sagt immer, wir können nicht bei jedem mit dem Helikopter einfliegen und die Patches einspielen. Es geht nicht.
Aber es ist sehr, sehr beeindruckend.
Es wäre auch sehr beeindruckend. Und was wir machen können, ist versuchen, irgendwie Unsicherheiten zu nehmen, versuchen irgendwie ein bisschen an Wissen aufzubauen und mit so ein bisschen Schubs können manche dann doch weiterlaufen, als sie jetzt denken.
Das heißt, also ihr arbeitet aber auch massiv dran, zu dem jetzt schon beeindruckenden Aufgebot, das ihr online habt, zu Informationsmaterial zu NIS2 auch noch mehr hinzuzufügen, Kommunikation mit Wirtschaft und Verbänden und...
Ja, wir werden nicht arbeitslos, ja.
Das ist gut zu hören. Gut. Was hast du noch als Abschlussstatement zu NIS2 hier?
Also ich befinde mich ja in einem offensichtlichen Fankreis von diesem Gesetz. Und ich will mich da auch gerne anschließen. Also ich bin ein großer Fan von Cybersicherheit, weil ich weiß, was sie im täglichen Leben, im täglichen Umgang mit dem Betrieb von kritischer Infrastruktur bedeutet. Und alles, was uns stärkt, diesen Weg zu gehen, sehe ich erstmal positiv. Und alles, was sozusagen auf veränderte Bedrohungslagen in irgendeiner Form reagiert durch solche Regelungen, Gesetze, Verordnungen, sehe ich erstmal positiv. Und ich bin im Grunde genommen auch wieder bei dem Statement davor, dass wir das als Multiplikatorfunktion nutzen müssen, sowohl innerhalb des Unternehmens als auch nach draußen. Wir haben über Lieferantenbeziehungen etc. gesprochen, dass letztendlich jeder in der Kette die gleiche Sensibilität an den Tag legt, wie wir es tun und mit dem gleichen Gedanken daran geht, was wir eigentlich erreichen wollen. Nämlich jetzt mal für mich, für uns gesprochen, sicheren und zuverlässigen Netzbetrieb 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Damit hier das Licht leuchtet und damit wir hier Podcast-Aufzeichnungen machen können, weil ohne Strom wird das alles nix.
Fair. Gut, ich finde, das war ein deutlich, ich sage jetzt mal, positiveres und motivierenderes Schlussfazit, als ich befürchtet hatte tatsächlich. Insofern, vielleicht sind das schöne Schlussworte und wir können uns damit jetzt dann erstmal in die Zukunft begeben und gucken, wie das jetzt vielleicht in einem Jahr dann ausschaut mit der Umsetzung von IS2. Insofern an alle auch hier, das war unsere heutige Aufnahme der Sicherheitslücke live von der GI Sicherheit zum Thema IS2, was nun? Ich hoffe, es hat allen gefallen. Weiterführende Links packen wir in die Shownotes. Die findet ihr, wenn ihr unseren Podcast irgendwo gefunden habt, in den Shownotes oder auf unserer Webseite sicherheitslücke.fm. Genau, Podcast, den findet ihr, wenn er dann rauskommt, überall, wo es Podcasts gibt. Unsere Kapitelbildchen werden wieder von der fantastischen Anne gemalt und Christian wird uns den Schnitt noch machen von dem Ganzen. Und auch nochmal ein Dank an die Hamburg Open Online University, die das Ganze uns möglich macht. Das war's für heute von mir, Monina Schwarz und unseren tollen Gästen.
Thomas Holz.
Marian Block.
Bastian Pfarrer.
Auf Wiedersehen.